Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Moin Moin und herzlich willkommen zur Besprechung des Sony Spider-Verse Multiverse Blockbuster Kracher Burner Films Kraven the Hunter, der ab dem 12. Dezember 2024 in den deutschen Lichtspielhäusern zu sehen ist. Ich begrüße in der Runde einmal den Zero. Hallo Zero.
Guten Abend.
Und ihr könnt es mir glauben oder nicht, wir reden heute über das Sony Spider-Verse und wir reden auch über einen Film, in dem eine Figur drin vorkommt. Und mir ist es 3 Minuten vor Aufnahme eingefallen und aufgefallen, wir reden heute mit Rino über Rhino.
Ja, das ist richtig. Das ist mir auch im Kino dann aufgefallen. Da habe ich mich sehr gefreut, dass der Rhino hier vorkommt.
Ja, schön. Also wir reden quasi mit einem Mann vom Fach. Das finde ich schon mal gut.
Ja. In dem Bereich absoluter Experte.
Sehr gut, das freut mich. Dann gleich schon mal die Frage an dich, Rino, wie ist es mit der Comicvorlage? Kennst du Kraven the Hunter aus den Comics oder wie ist es bei dir?
Jein, ist eine ganze Weile her, dass ich die Kraven-Story gelesen habe. Ich wollte mir die noch mal reinziehen vorher und habe dann gemerkt, dass die aktuellen Auflagen irgendwie alle relativ schwer zu bekommen sind. Also der lokale Comic-Händler hatte es nicht da. Und jetzt habe ich es über Amazon bestellt. Das wird aber aus den USA importiert. Irgendwie eine neue aktuelle Paperback-Auflage. Die dauert aber noch. Also ich werde es dann im Nachhinein einmal noch mal vergleichen.
Ja, okay, cool. Und Zero, wie ist das bei dir? Also ich sag schon mal vorweg, ich kannte die Comics zu Kraven gar nicht. Die Figur ist ja auch wie alle aus diesem Sony Spider-Verse irgendwie mal bei Spider-Man aufgetreten, aber so richtig viel konnte ich damit jetzt noch nicht anfangen. Wie war es bei dir oder wie ist es bei dir?
Also ich kenne ihn halt aus der Animationsserie. Das war ja auch Amazing Spider-Man, müsste es sein, ne? Ich glaube. Und da kam ja Kraven auch in mehreren Folgen vor, als Hauptantagonist auch. Daher kenne ich den, weil ich das früher halt, das war viel genau in meine Kinder-Teenager-Zeit, das habe ich dann durchgesuchtet. Aber ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Er ist in Spider-Man Nummer 15, Amazing Spider-Man Nummer 15, das erste Mal aufgetaucht. 1964 im August. Und wurde natürlich von Stan Lee und Steve Ditko. Das weiß wahrscheinlich jeder, weil das die alles da erfunden haben. Da ist das erste Mal aufgetaucht.
Ja, aber es ist gut, dass du sagst, weil das ist auch klausurrelevant, meine Damen und Herren. Also bitte aufschreiben.
Und er war so ein richtiger Casanova. Der hat mehrere Frauen und viele Kinder gehabt. In seiner Originalversion.
Ja, das klingt doch schon mal verlockend. Ob das in dieser Leinwand-Reinkarnation auch der Fall ist, werden wir im Laufe dieses Podcasts vielleicht herausfinden, vielleicht auch nicht, wer weiß. Wir wollen es natürlich für euch immer vorab die Info so spoilerfrei wie möglich machen. Wir haben uns aber auch im Vorgespräch dagegen entschieden, noch einen separaten Spoiler-Part zu machen, denn seien wir ehrlich, so viel zu spoilern gibt es nicht, denn, das bringt mich auch schon zum nächsten Block, wir haben gestern über IndieWire, glaube ich, erfahren, dass jetzt Kraven the Hunter erstmal der letzte, vorläufig der letzte Sony Spider-Verse-Film sein soll. Rino, wie stehst du zu diesem SSU? Also man muss das ja auch immer erst schaffen. Also Kraven ist der 6. SSU-Film, ist auch jetzt schon der letzte anscheinend. Das sind mal eben 9 Filme weniger, als das sonst so viel gescholtene DCEU damals rausgebracht hat und zum Vorschein gebracht hat. Aber wie stehst du denn zu diesem SSU? Hast du alle Filme daraus gesehen? Und wenn nicht, ausgewählte Beiträge, was gefällt dir am SSU und welche Probleme machst du vielleicht am SSU aus?
Ich bin schockiert und enttäuscht, dass es hier nichts weiter Neues geben wird. Ich habe nicht alle gesehen. Ich habe die größten Krache dieses Jahres tatsächlich bisher ausgelassen. Ich habe Madame Web nicht gesehen. Ich habe Venom 3 noch nicht gesehen. Wir haben uns mit großer Inbrunst Morbius reingezogen gehabt. Dann habe ich erstmal Verbot gekriegt, hier zu Hause Filme auszusuchen. Und ich glaube, die Welt verliert jetzt nicht irre viel. Du, das größte Problem ist nach wie vor dieser rechte Wirrwarr und dass sie versuchen, diese Filme zu machen und dabei aber so offensichtlich auf den Hauptakteur verzichten müssen, das kann halt nicht funktionieren auf Dauer. Und das ist jetzt, das geht jetzt mit einem richtigen Knaller zu Ende in Form von einem Bauchplatscher, wie man ihn, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen hat. Obwohl, seit Madame Web nicht mehr gesehen hat. Bei Venom 3 weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich glaube, die Reaktionen waren auch nicht so super.
Ja, den haben der Zero und ich besprochen und wir, also ich glaube, Zero fand den noch einigermaßen okay. Er nickt auch. Ja. Ich fand ihn ja eher so ein bisschen deutlich unter okay und ohne Tom Hardy fände ich ihn so richtig schlecht. Aber Rino, habe ich vernommen, ist nicht so der ultimative SSU Ultra. In dem Fall würde ich sagen, ihr Zeuge, Herr Zero, wie stehst du zum SSU? Erzähl mal.
Ja, wie gesagt, ich bin bei dem Venom-Film ja nicht ganz so weit abgeneigt. Gerade auch im letzten konnte ich mir so ein bisschen Trash-Freude da nicht wegnehmen lassen. Das hat mir wirklich noch Spaß gemacht. Aber gut ist auch anders, muss man ja, Timo rastet gleich aus. Gut ist aber auch anders. Aber die anderen beiden, dann drei Filme jetzt sogar mit dem, ja, die sind halt nicht viel, ne? Also Morbius war gar nichts, Madame Web war irgendwie noch weniger. Obwohl bei Madame Web, muss ich sagen, war schon mit einer der besten Trailer auf jeden Fall von den ganzen Filmen. Weil nach dem Trailer hatte ich richtig Bock, weil der sah richtig nach Action aus. Und der ganze Film hat, glaube ich, eine halbe Action-Sequenz. Und ja, das war's dann auch.
Wo denn?
Da wurde die einen Unfall haben mit dem Auto.
Ich habe wirklich alles vergessen aus diesem Film.
Auch die schönen Kostüme von den Hauptdarstellerinnen?
Ja, lieber. Es war besser so. Also ich kann mich irgendwie an Sydney Sweeney mit einer Brille und in so einem College Britney Spears Gedächtnis-Outfit erinnern. Aber es kann auch einfach geistige Umnachtung sein, dass ich da irgendwas reinlese, was mich mal auf eine Couch bringt und ich dann darüber reden muss. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß wirklich, ich war mal am Web. Ich weiß nichts mehr, außer dass ich ihn so richtig kacke langweilig fand und wirklich schlecht. Also ich weiß auch bis heute nicht, warum ich mir den eigentlich noch angetan habe. Ich habe kein Geld für ihn bezahlt, das muss ich an dieser Stelle sagen. Ich konnte for free ins Kino, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich bin voll bei euch beiden. Also das SSU, also ein Spider-Verse ohne Spider-Man ist irgendwie ein bisschen doof. Also die drei Venom-Filme sind bei mir eher so wirklich so, also für diejenigen, die uns nur hören, Teil 1 habe ich jetzt im Rewatch, als wir drüber gesprochen haben, ja nochmal ein bisschen nicht für gut befunden, aber ich kann mich mit dem arrangieren. Teil 2 finde ich und Teil 3 fand ich wirklich an der Grenze, also es ist wirklich TikTok der Film. Morbius, ich gestehe, ich habe damals eine Rezi-Blu-ray sogar bestellt und habe den bekommen und musste ihn dann rezensieren, ja. Und was ist denn noch eigentlich? Jetzt vergesse ich, welche, jetzt haben wir vier Filme, Morbius und die drei Venom. Was gehört denn noch dazu? Ich bin gerade zu doof.
Madame Web.
Craven und Madame Web, das war's schon, ne?
Ja. Ich glaube, das war's, oder?
Ja, okay. Und vorbereitet übrigens.
Und Sinister Six, der noch ganz in den Sternen steht, der immer kommen sollte, aber jetzt ja wohl erstmal nicht kommen wird.
Ja, das, wie gesagt, das ist die traurige Gewissheit, dass jetzt vorerst die schöne Hollywood-Formulierung wirklich kein weiterer SSU-Film kommen soll. Warum wohl? Wir wissen es nicht. Naja, egal. Gehen wir mal rüber zu den Filmschaffenden, die jetzt zu Kraven the Hunter sich gesellt haben. Also ich fange mal mit den Drehbuchautoren an. Das sind drei Dudes, die man ein bisschen kennt. Also dieser Richard Wank, der hat unter anderem ja die Drehbücher zu den drei Equalizer-Filmen verfasst. Und daraufhin wurde er tatsächlich engagiert von Sony, das Drehbuch für einen Kraven the Hunter-Film zu machen. Und dann gesellen sich noch zwei Spießgesellen dazu mit Matt Holloway und mit Art McCombe, die beide zwar für das Screenplay von Iron Man verantwortlich sind, aber auch gleichzeitig sowas wie Transformers The Last Night ja geschrieben haben, beziehungsweise am Screenplay gearbeitet haben. Und dazu kommt ein Filmemacher mit J.C. Chandor, der jetzt mir persönlich durch drei von seinen vier Filmen bekannt ist. Also ich habe Margin Call gesehen, ich habe All Is Lost gesehen und Triple Frontier. Und immerhin hat er eine Oscar-Nominierung bekommen für das beste Screenplay damals zu Margin Call. Und man muss aber zur Ehrenrettung, beziehungsweise muss man bei der Wahrheit bleiben, so richtig ein Kassenburner war da jetzt nicht dabei. Der letzte Film, Triple Frontier, war dann ja auch ein Netflix-Film. Und nun sind auch schon wieder 5 Jahre ins Land gegangen und jetzt kommt der fünfte Film, der fünfte Langfilm und das ist dann Kraven the Hunter. Wie steht das bei dir, Zero? Hast du von dem J.C. Chandor was gesehen und hast du mit ihm irgendwas verbunden, dass du gedacht hast, Mensch, das ist eine gute Wahl für Kraven the Hunter?
Jetzt im Nachhinein, wo man nachgeguckt hat, habe ich Triple Frontier hatte ich geguckt. Okay. Und Margin Call bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich den mal geguckt habe. Aber ich habe keine Ahnung, wer der Regisseur war. Der Name hat mir null gesagt. Dann wo wir, ach, da macht das einer. Wahrscheinlich wieder einer, der Geld kriegt und seinen ersten Film einfach mal hinschmeißt. Und ja, das hat halt ein paar Filme gemacht, aber sag mal, schon mal vorweg, das hat ihm jetzt auch nicht so viel geholfen, ne?
Ja, ich bin so ein bisschen verwundert, weil der Mann eigentlich sonst eher so im kleineren Budgetsegment unterwegs war, bis halt dieser Triple Frontier kam, aber da werde ich später nochmal was zu sagen. Rino, kennst du von J.C. Chandler einen der Filme, die ich genannt habe? Also ich kann das nochmal aufzählen, All is Lost, Margin Call, dann gibt's noch A Most Violent Year und den Netflix-Film Triple Frontier. Hast du davon irgendwas gesehen?
All is Lost habe ich gesehen, ja.
Mochtest du?
Ja, den fand ich tatsächlich sehr gut. Und ich habe mich gefragt, während Craven jetzt, was da passiert ist, weil ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, also so schlechte Schauspieler hat er ja jetzt eigentlich nicht unbedingt. Aaron Taylor Johnson ist mit in dieses Jahr schon und nächstes in ein paar echt guten Filmen zu sehen gewesen und wird höchstwahrscheinlich noch zu sehen sein in 28 Years Later. Ich schätze mal, das wird auch nicht schlecht. Hier hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht das Directing schuld ist, dass da auch irgendwie die Dialoge nicht landen und ich weiß es nicht. Also, ne, weil All is Lost ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Und da war jetzt der Cast nicht so umfangreich, sagen wir es mal so. Von daher, um Schauspieler zu directen, vielleicht ein bisschen einfacher als bei so einem Superheldenfilm, wo ganz in Sony Spider-Man-Manier halt irgendwie 3 oder 4 Villains gleichzeitig rumlaufen. Wie hieß der letzte? Dings Frontier?
Triple Frontier.
War das da besser? Oder was meinst du? Wie schätzt du den ein im Vergleich zu Craven?
Also ich muss sagen, also ich habe die 3 jetzt gesehen, Margin Call, All is Lost und den Triple Frontier. Und ich finde schon, dass die alle 3 was haben. Margin Call hat so eine unheimlich dichte, spielt ja an der Börse während der letzten großen Weltwirtschaftskrise und der macht das schon ganz handwerklich sauber, finde ich, und ist erzählerisch auch gelungen. All is Lost ist halt so eine Robert Redford One-Man-Show, die aber gut inszeniert ist. Und Triple Frontier, das ist ja dann auch der erste Film, wo er ein höheres Budget zur Verfügung hatte, der sieht schon ganz geil aus und der unterläuft so ein bisschen die Erwartungen hinsichtlich der Hauptfiguren, was die so umtreibt und was die so für Dudes sind. Das ist aber auch so, ich sag mal so, das ist so dieses gute Alte und das ist gar nicht toxisch böse gemeint, das ist so Männerkino. Also die 5 Hauptfiguren, die dabei sind, da ist ja unter anderem dann irgendwie Oscar Isaac, Charlie Hunnam, wenn ich mich noch richtig erinnere, ist auch dabei und die wollen irgendwie einen Drogenbaron, wollen ihm das Geld abnehmen und sind aber auf so einer Man-on-a-Mission-Nummer drauf. Und das ist schon irgendwie ganz gut inszeniert. Mir fehlte persönlich so der letzte krasse Moment. Also der Schauwert, der jetzt so irgendwie mich da mehr vor den Fernseher bannen konnte. Aber ich fand den schon echt solide inszeniert und auch gut erzählt. Das muss ich sagen. Also und okay, ich bin befangen. Ich bin ja Oscar Isaac Ultra. Ja. Deswegen, das muss ich immer dazu sagen, weil das einfach meine Erwartungshaltung immer sehr stark beeinflusst, wenn ich Oscar Isaac auf dem Poster oder im Cast sehe.
Gut, aber dann passt das ja beim Thema Männerfilm. Wir haben ja auch jetzt heute gelernt, was es heißt, ein Mann zu sein.
Absolut. Ja, ich überschreibe das Ganze mal, das nächste Segment, so ein bisschen mit dem mittlerweile nicht mehr so wohlgerittenen Menschen, den ich jetzt auch nicht zitiere, denn dieser Weg wird kein leichter sein, könnte auch ein bisschen auf die Figur Craven the Hunter und auf den Film selber anspielen, denn eigentlich ist ja schon seit langer Zeit geplant, dass diese Figur auf die Leinwand kommt. Ein mal geplanter 4. Spider-Man unter Sam Raimi war mal angedacht, dass man da im Sequel ihn als Antagonisten sehen könnte. Dann gab es ja aber den Reboot unter Mark Webb, genau. Also die Garfield Spider-Mans, die Amazing Spider-Man-Filme, die 2, die es ja nur waren. Auch da war er so ein bisschen in der Pipeline als einer von den Sinister Six. Und last but not least hatte sogar John Watts die Idee, bevor diese Multiversumsnummer sich dann ergeben hat, ob nicht Craven the Hunter quasi der Antagonist sein soll für den 3. Spider-Man-Film in der Tom Holland-Ära. Und es hat sich aber alles immer wieder zerschlagen. Und gleichzeitig passt das so ein bisschen auch zum Film selber. Der Film sollte eigentlich mal im Januar 23 starten, ist dann durch den Autorenstreik auf Oktober 23 mal verschoben und dann nochmal um fast ein ganzes Jahr nach hinten geschoben worden. Nämlich jetzt, dass wir ihn am 12. Dezember im Kino sehen können. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen? Und wenn ja, hat das so ein bisschen, ich mach mal so eine Lanzfrage, das macht ja was mit einem, wenn man so hört, welchen Trouble, welche Probleme so eine Produktion hatte. Zero, hat das deine Erwartungshaltung deutlich nach unten gedämpft oder haben das die vorherigen Sony Spider-Verse-Filme schon an sich für dich erledigt?
Ich glaube, heute wusste das ganze Kino Bescheid, dass es der erste Film ist, wo ich Minus-Erwartungen hatte. Ich hatte Minus-Erwartungen. Ich habe gedacht, der wird so richtig, richtig, richtig scheiße. Also ich konnte heute gar nicht eigentlich enttäuscht werden, weil ich nicht erwartet habe.
Jetzt kommt das Aber.
Ja, ich was ich gesehen habe, fand ich trotzdem nicht gut. Aber ich war nicht enttäuscht, weil ich habe nichts erwartet und gerade durch die Verschiebung, da war irgendwie klar, so der Superhit wird's nicht, weil sonst knallst du den raus, wenn du kannst, weil du willst die Leute ja abholen. Wenn du dem Film vertraust, bringst du ihn halt raus, wenn er fertig ist. Und ja, Vertrauen war am Film nicht da. Ich finde zu Recht. Und dann hat's immer länger und länger gedauert. Aber ich muss noch mal kurz bei Rino vorhin einhaken, wegen Aaron Taylor Johnson. Ne? Der hat ja jetzt 1,5 Filme, sag ich mal. Der Nosferatu kommt ja erst im Januar in Deutschland raus. Aber hat er euch in einem dieser beiden Filme in Fall Guy halt auch noch überzeugt? In der größeren Rolle? Also ich fand ihn jetzt, erstmal von meiner Meinung her, ich fand ihn halt in keiner Rolle wirklich gut jetzt. Also nicht super überzeugend. Und Fall Guy fand ich noch die bessere Rolle.
Ich überlasse Rino die Antwort erstmal. Also ich habe eine Meinung dazu, aber du hattest ja bei Rino eingehakt, dann hat Rino, der Zeuge, hat das Wort.
Naja, schwer zu sagen. Folge habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, zuletzt davor hatte ich ihn gesehen, wahrscheinlich in Godzilla oder so, oder ist wahrscheinlich vorher noch mal irgendwo aufgetaucht, wo er mir nicht wahnsinnig aufgefallen ist, seit Kick-Ass. Okay. Nosferatu hat halt den Vorteil, dass es ein verdammt guter Film ist und da muss er jetzt nicht so super rausstechen. Ich finde, da macht er seine Rolle ganz gut. Ist mir hier und da auch ein bisschen aufgefallen, dass er eventuell jetzt nicht so der irrsinnig Wahnsinnscharakterdarsteller ist, was das angeht. Da war er aber absolut in Ordnung und ich glaube auch für 28 Years Later kann man nicht irre viel falsch machen mit ihm. Hier finde ich ihn persönlich in der Rolle von Craven, finde ich ihn gar nicht unpassend. Also das hat schon ganz gut funktioniert irgendwie. Den habe ich ihm abgekauft. Das ist halt einfach das Problem, dass die Figur da in so eine Konstellation auch gesetzt wird, wo es nicht viel zu tun gibt, was nicht überzeugt. Und dann kriegt er diese Sprüche noch auf die Lippen gelegt. Wer soll die retten?
Ich muss hier einmal kurz einschreiten.
Die Physik hat er auf jeden Fall. Also ne, die Postur und die Präsenz und so, das fand ich gelungen.
Jetzt müssen wir, wie kriegen wir Rino vom Mikrofon weg? Rino, das machen wir alles gleich gerne, wenn wir in die Tiefe gehen. Das ist überhaupt kein Thema. Wir nehmen das schon mal mit. Wir machen uns Knoten ins Taschentuch. Wir haben ja schon, also ihr merkt es, liebe HörerInnen, wir sind alle jetzt nicht super happy aus der Pressevorführung gegangen, aber wir wollen natürlich uns auch unseres Amtes walten und ein bisschen was zur Story erzählen und ein bisschen über die Figuren sprechen, über die Charaktere, über das, was uns vielleicht doch gefallen hat oder uns nicht so gut gefallen hat. Und dementsprechend müssen wir jetzt einmal erstmal über die Story reden. Wie gesagt, versprochen, so spoilerfrei wie möglich. Ich habe jetzt vorab gar nicht gefragt, Zero, Rino, wer möchte denn einmal sich an dieser Zusammenfassung der Story versuchen?
Schnick, schnack, schnuck können wir ja nicht machen gerade.
Das könnt ihr gerne machen. Ja.
Mach du, weil ich müsste jetzt kämpfen, glaube ich.
Ehrlich? Okay, dann ja. Mache ich das schnell. Also, es sind nicht meine Worte, sage ich vorweg, aber das ist der Pressetext. Voller krachender Action erzählt Craven the Hunter als Standalone-Story, wie einer der kultigsten Schurken von Marvel entstanden ist. Aaron Taylor Johnson spielt Craven, ein Mann, dessen komplexe Beziehung zu seinem skrupellosen Gangstervater Nikolai Kravinov, gespielt von Russell Crowe, ihn auf einen Rachefeldzug mit brutalen Konsequenzen führt. Diese motivieren ihn nicht nur dazu, einer der größten Jäger der Welt zu werden, sondern auch einer der gefürchtetsten.
Ja, es ist tatsächlich der offizielle Pressetext und ihr merkt schon an diesen ganzen diversen, wie soll man sagen, Hyperbeln und Übertreibungen ist schon interessant, was der Verleih da so drin sieht. Naja, er muss es ja auch verkaufen, muss man an der Stelle sagen. Ja, aber hast du, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Also es ist irgendwie so ein bisschen die Krux. Man steht ja immer bei solchen Origin-Stories für Bösewichte vor diesem Problem. Mache ich den jetzt zu positiv, dann ist er irgendwie nicht an der Vorlage dran, und mache ich ihn zu negativ, kann ich den gleichzeitig nicht als Helden inszenieren. Und ich muss schon mal sagen, so um den ersten Aspekt zu nennen, das, was J.C. Chandler hier erzählen wollte, macht er eigentlich ganz gut. Zumindest in der ersten Stunde, wenn ich mal so ansetzen darf. Also, wenn wir jetzt uns die erste Stunde vornehmen, da wird ein bisschen in die Familie Kravinov geschaut. Das Brüderduo Dimitri, Sergei und dessen Vater Nikolai wird skizziert, und da wird ein bisschen toxische Männlichkeit propagiert vom Vater, und die Auswirkungen auf die beiden Söhne wird gezeigt. Und dieser Aspekt hat mir durchaus gefallen. Ja, die Dialoge sind manchmal merkwürdig, und es ist immer wieder spannend, dass in Hollywood viele ältere weiße Männer Bock haben, Männer mit russischem Akzent zu geben. Aber diese erste Stunde fand ich jetzt nicht rund und super toll, aber sie hat mich durchaus, hat mir Lust auf mehr gemacht, das muss ich sagen. Wie war das bei euch beiden? Rino, du warst ja schwer unbegeistert. Erzähl doch mal.
Nee, ich finde, das gibt einfach nicht genug her für sowas. Das ist im Prinzip, sind es Teile in der Story, die in einen größeren Film reinpassen, wo diese Figur als Antagonist von, nehmen wir jetzt mal irgendeinen Superheldenauftritt, und dann kann man das so in komprimierter Form als Rückblende einmal vielleicht ein paar Minuten so zeigen und darstellen. Aber als eigener Film, da war mir das einfach zu plattgewalzt alles. Da ist nicht genug Fleisch dran, als dass das für mich funktioniert hätte.
Wie war das bei dir, Siro?
Also Nikolai Kravinov.
Musst du richtig aussprechen.
Also erstmal fand ich das mit dem Akzent auch deutlich komplett zu lächerlich. Also das fiel halt sofort auf. Oh, weiß nicht. Also da war ich ganz komisch angefasst zu dem Zeitpunkt. Hat mir gar nicht gefallen. Aber von der Figur her ist es ja eigentlich interessant, weil er ja eigentlich die komplett böse Oberfigur anfangs da immer so ist. Aber da fehlt dir zu ihm selber irgendwie so ein bisschen Background, dass man vielleicht sieht, dass er irgendwas Mieses macht und dann irgendwas schuld ist. Das kam mir so nicht vor. Es wurde halt immer ein bisschen erzählt oder angedeutet. Und da habe ich immer so ein bisschen an den Kingpin denken müssen. Da hat man wenigstens mal gesehen, was der für harte Sachen macht. Und in dieser Serie jetzt Echo, die ich jetzt auch nicht super geil fand, habe ich aber verstanden. Alter, das ist ein abgefucktes Arschloch, der ist richtig mies. Und kein Wunder, dass sie jetzt keinen Bock hat auf eine engere Beziehung wieder mit dem. Das heißt, da hat das halt nur, weil er zu den Jungs nicht so geil war, wie wahrscheinlich, ey, lass nicht lügen, bestimmt auch 15% normalen Väter, die ein bisschen zu krass drauf sind. Da hat mir da irgendwie ein bisschen, dass er ein harter Typ ist, hat mir gefehlt, dass er wirklich so ein richtig hoher Krimineller ist. Hätten sie das noch mehr gezeigt, dann wäre gerade diese Vorgeschichte interessant gewesen. Aber die ging mir halt auch nicht deep genug. Okay, bei Marvel für deep ist jetzt auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber da hätte ich gerne noch mehr gesehen. Warum, wieso, und zeigt mir doch, was er so macht. Aber nicht nur immer erzählen und leicht andeuten. Und eine Frage habe ich, das habe ich Rino schon im Kino gefragt. Ich will jetzt ja nicht zu politisch werden, aber ist auch eine dumme Idee eigentlich, so jetzt so einen Antagonisten russischen zu machen zur jetzigen Zeit. Das fand ich auch ganz merkwürdig. Dachte, das umgehen sie vielleicht irgendwie, aber haben sie auch nicht. Bisschen unpassend ist das leider auch.
Naja, irgendwie ja gar nicht, wie ich finde. Also erstmal muss man ja sagen, dass der Film ja schon sehr lange in Entwicklung war und ist, und dementsprechend in der Vorlage ist ja auch russische Familienmitglieder sind. Deswegen ist es dann ja zwangsläufig so. Ich finde es ganz gut, dass sie es behalten haben. Naja, und wenn man jetzt aktuell den bösen Russen inszenieren kann, dann ist das ja per se eigentlich total zeitgemäß. Also wir sind ja momentan in so einer Schwarz-Weiß-Malerei, in der Wladimir Putin, jetzt wollen wir nicht politisch werden, weil es kein politischer Podcast ist, und der Film auch wirklich die Politik mit Politik überhaupt nichts
gar zu tun
hat und auch keine Botschaften in dieser Richtung hat. Aber ich finde das durchaus passend. Also ich muss auch sagen, ich sehe es ein bisschen anders als ihr beide. Ich finde, Russell Crowe macht das, na klar, ne, es ist ein bisschen drüber, aber ich finde es ansprechend drüber. Ich meine, Russell Crowe ist mittlerweile auch rein physisch eine Erscheinung, ist ja halt doch ein bisschen stattlicher geworden. ist ein bisschen älter geworden und hat da durchaus eine Klangfarbe in der Stimme. Dazu den russischen Akzent, dem ich ihn mehr abgekauft habe als zum Beispiel Kenneth Branagh damals in dem Jack Ryan-Film mit Chris Pine. Und auch schon in Tenet fand ich den, da macht es Kenneth Branagh ein bisschen besser, aber fand ich das irgendwie auch noch nicht so ganz abkaufbar. Hier muss ich sagen, macht er das echt ganz gut. Und ich finde, das ist das Problem des Drehbuchs. Das hat mit der Inszenierung gar nicht so viel zu tun. Ich finde, das Drehbuch ist halt so ein bisschen dieses Ding so, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wolle man eher etwas so in der Richtung Eastern Promises erzählen, also eine Mafia-Geschichte oder eine Russengeschichte, eine russische Geschichte im Mafia-Sujet. Und man merkt aber ab und zu, ach nee, Scheibenklasse, wir müssen ja einen Marvel-Superheldenfilm erzählen. Wir wollen ja auch Kraven zeigen. Und das ist so ein bisschen, da stellt sich für mich der Film zwischen zu viele Stühle und bringt irgendwie ja gar nichts zu Ende, weil die von dir ja aus dem Pressetext entnommene Story oder Synopsis, das ist ja basically das Problem. Es passiert ja rein handlungstechnisch eigentlich nichts. Es treffen Figuren aufeinander und die haben eine gewisse Dynamik untereinander. Warum die aber miteinander haben, wird gar nicht so klar. Es gibt einfach Szenen, da werden Dialoge abgehalten und dann kommt eine nächste Szene und dann wird wieder so, ach guck mal, das ist jetzt eine Szene für den Plot. Und das sind immer so diese ja Plot-driven, Story-driven Filme und die finde ich immer ein bisschen schwieriger als diese Character-driven Filme. Und man hätte hier, finde ich, was machen können mit Kraven. Also man hätte den als charaktergetriebenen Jäger inszenieren können, der einfach, ja, böse Menschen jagt. Aber dazu hat der Film halt irgendwie keine Lust und muss ja noch diese Superheldengeschichte erzählen. Und die, da gebe ich euch total recht, da habe ich auch nicht so richtig, war ich auch nicht so richtig investiert. Und das ist halt das Problem der Struktur, dass nach der Stunde dieser Superheldenplot sozusagen einsetzt und wir nach der Origin so ein bisschen das davon sehen wollen. Und die fand ich deutlich schwächer als die erste Stunde.
Ja.
Wie ist es denn beim Cast für euch gewesen? Also ihr habt jetzt schon über Aaron Taylor Johnson, haben wir schon angerissen. Ich schick's mal vorweg. Ich habe den jungen Mann auch in Godzilla, fand ich ihn nicht so stark, aber ich mochte ihn wahnsinnig gerne in Bullet Train. Nosferatu lassen wir mal ausgeklammert, weil den unsere HörerInnen ja erst ab dem 2. Januar 2025 zu Gesicht bekommen werden. Es sei denn, sie haben eine der Pressevorführungen oder bei der Weltpremiere in Berlin partizipiert. Ich mochte ihn aber auch in Tenet. Als Eve hieß er da, glaube ich. Ich mochte ihn zuletzt. Er ist ja immer noch so ein bisschen in der Verlosung für den nächsten Bond und ich würde ihm die Rolle durchaus zutrauen. Nur ist er einfach, und das muss man ja sagen, zu groß für die Nummer, weil er einfach schon viel zu bekannt ist. Also er hat ja wirklich ein Dutzend große Filme gedreht, war im MCU als Pietro Maximoff. Wie hieß er? Piotr Maximov? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall als Quicksilver. Und der Mann hat schon, wie ich finde, eine gewisse Präsenz auf der Leinwand. Ich habe jetzt in Fall Guy ihn ja auch gesehen. Da fand ich ihn nicht so schlecht wie Zero. Aber da ist er auch nun als Antagonist eher ein bisschen ja auf die Funktion reduziert, dass er ein Arschloch sein soll. Und das macht er, finde ich, relativ gut. Aber wie ging's denn Zero jetzt mit Kraven the Hunter, als er dann auch Hunter ist mit der Verkörperung von Aaron Taylor Johnson? Fandst du das glaubwürdig, wie er das verkörpert hat?
Also Rina hat ja schon erwähnt, also körperlich bringt er alles mit. Da hat er bestimmt einige Stunden im Gym gelassen. Also da war den Leuten auch immer in den Interviews wichtig zu sagen, ja, das ist keine Maske, das ist nicht gemacht, das sind seine echten Bauchmuskeln, verdammt echt. Hat der Regisseur auch sehr oft wiederholt. Und ey, das gebe ich ihm, ne? Die Statur bringt er mit und die ganze Wucht und Kraft. Aber ich habe immer halt noch dieses Comicbild. Das war halt ein Typ, der aussah, als ob er halt Leg Days gibt. Und einfach nur einen Oberkörper hat und halt so ein Schrank ist. Und dass der, also soll ja fast mit 1,83 groß sein, so groß fand ich den in der Comic-Version gar nicht. Ich fand den eigentlich mal ein bisschen klein. So sieht er halt nicht aus. Und auch sein Top-Outfit kommt ja auch relativ spät erst. Und so lief er halt die ganze Zeit rum wie ein Superheld. Und was er alles kann, das weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Also ja, also ich fand ihn da okay drin jetzt, aber halt auch nicht überragend, weil ich finde, im Moment, selbst bei Bullet Train, da hat er mir richtig gut gefallen. Danach dachte ich auch, da kam mir dieses ganze Bond-Gerede, dachte ich, ey, geil, warum nicht? Im Anzug macht er eigentlich eine gute Figur. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, da hatte der ja auch immer einen Partner auch an der Seite. Also alleine hat er da ja auch nichts gestemmt. Und dann hat er trotzdem auch noch viele andere Figuren, die da in Bullet Train vorkommen. Da geht ja zack, zack alles. Und jetzt so fast alleine auf der Stemme, kann ich mir den auch im Moment einfach noch gar nicht vorstellen. Vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn er mal vielleicht eine vernünftige Rolle spielen wird, die auch schauspielerisch irgendwie was reißen müsste. Aber im Moment sehe ich den halt noch nicht mal in der unteren B-Liga eher. Bei A-Liga leider noch.
Okay.
Das ist ja auch ein bisschen das Problem von dem Film. Der ist ja auch, also jetzt nicht der Schauspieler, aber die Figur, die ist ja auch nicht gemacht, um alleine so einen Film zu stemmen, sondern das ist ein Gegenspieler von Spider-Man, der halt hier nicht da ist. Also im Prinzip ist es ne, der Origins-Prequel-Film, den eigentlich so eine Figur nachgeschoben kriegt, wenn der vorher vollen Knaller hingelegt hat und irgendwie versucht wird, da noch mehr rauszubringen. Nur, dass es diesen Hit-Knaller noch überhaupt nicht gibt. Und wohl jetzt auch nicht geben wird, so wie es ausschaut. Und dann kannst du halt auch, als Spider-Man-Fan lohnt sich das halt irgendwie auch nicht, weil der wichtigste Punkt davon fehlt. Und will ich jetzt diese Origin sehen vorher? Das ist so ein bisschen, als würdest du Sandman aus den Sam Raimi Spider-Man 3 irgendwie so ein Full-Length-Origins-Prequel geben. Das kannst du irgendwie machen, aber ist das spannend? Ist das interessant? Irgendwie nicht. Und dann kann man halt noch irgendwie versuchen, so ein bisschen die Spider-Man-Hints da reinzuquetschen, aber ne, was mir aufgefallen ist, dass sie irgendwie so ein bisschen versucht haben, ihm die Spider-Man-Moves zu geben, hier und da. Also er klettert da Wände hoch, wie Spider-Man das macht. Er macht da die Superhelden-Landepose einmal ganz offensichtlich und solche Geschichten. Und irgendwie wird dann halt schon versucht, die Leute da so da an der Stelle so ein bisschen zu packen und abzuholen. Aber es scheitert halt komplett. Also es ist super, super transparent und funktioniert irgendwie einfach nicht. Und das liegt nicht an ihm, würde ich jetzt in dem Fall sagen. Da kann er nichts für. Ich finde, Taylor Johnson macht er gut. Und auch die Actionsequenzen macht er eigentlich ganz gut. Die sind aber halt an und für sich einfach nicht so verpackt, dass sie irgendwie spannend oder mitreißend sind. Und dann sind sie auch noch voll mit CGI, was halt nicht überzeugt. Und dadurch wirkt nichts davon echt.
Ja, aber ich brauche mal ein bisschen mehr Konkretes. Also ihr sagt, hat euch nicht überzeugt. Ich frage einmal nach, was genau hat euch nicht überzeugt? Also ich teile den Film ja, wie vorhin schon erwähnt, in diese zwei Hälften. Seid ihr von Anfang an gar nicht an Bord gewesen bei dieser ganzen Geschichte? Oder hat es ab einem gewissen Moment einfach für euch nicht funktioniert? Denn ich, wie gesagt, spoilerfreier Teil, aber ich erwähne schon, dass es eine Sequenz gibt in einem russischen Gefängnis und die hat mir durchaus imponiert. Also ich muss sagen, die war schon von der Inszenierung sehr griffig, die war vom manchmal gezeigten Härtegrad total okay. Also man weiß ja auch aus der Presse, dass es dieses Jahr schon der zweite MCU oder Marvel-Film ist vielmehr, der ein R-Rating hat und es hat bei Deadpool und Wolverine sehr gut funktioniert. Und ich finde, dass der Film da zum Beispiel auch eine gewisse Ausgewogenheit hat, in dem Sinne, dass er schon relativ hart ist, aber jetzt nicht, also er ist nicht hart um der Härte willen, sondern er ist hart, wenn es passt. Und er hat auch durchaus mal Kills, die lediglich angedeutet werden. Und das muss ich auch sagen, das sind wieder Sachen, die kann ich dem Film durchaus auf die Habenseite packen und finde ich durchaus positiv. Aber ich stelle nochmal die Frage, vielleicht auch zuerst an Zero, weil er ja auch sagt, also untere B-Liste bei Aaron Taylor Johnson, da habe ich doch ein bisschen Bauch ziehen, weil ich nicht so ganz damit d'accord bin. Kannst du das an zwei, drei Faktoren ausmachen? Ich sage jetzt zum Beispiel mal so, ich finde Aaron Taylor Johnson ist, du hast recht, er ist vielleicht nicht der allergrößte Charakterdarsteller, aber ich finde, er hat zum Beispiel so ein wirkliches, also allein eine physische Präsenz, aber auch so ein Star-Charisma. Ist das bei dir gar nicht angekommen bisher? Oder also wo hakt es bei dir? Wo schaltest du ab?
Also ja, das Physische habe ich mir auch schon gegeben, ganz klar. Das hat er, ne? Aber ich so Star-Charisma sehe ich halt wirklich nicht. Also wenn ich den jetzt vergleiche mit den wirklich A-Listern wie Ryan Reynolds, Ryan Gosling und Schlag mich tot, da fällt der halt ab. Also da kannst du den nicht nebenstellen. Also da fehlt irgendwie was. Also es fehlt wahrscheinlich nicht viel, aber genau dieses Stück, wo du dann sagst, okay, den gucke ich mir jetzt eine Stunde beim Backen an. Wie gesagt, stell Ryan Reynolds an Kochtopf und der kocht, den gucken sich die Leute auch eine Stunde an und sagen, ach, das war aber geil, wie der jetzt gekocht hat. Bei Aaron Taylor Johnson kann ich mir nicht vorstellen, dass da auch die Millionen Leute einschalten werden.
Ja, ich würde jetzt aber mal Gegenrede nochmal kurz einwerfen und sagen, dass Ryan Reynolds eigentlich seit Deadpool nur noch Ryan Reynolds spielt und immer die gleichen Rollen hat und das Publikum, wie auch er, dem ja anscheinend etwas überdrüssig geworden ist. Er hat eine relativ lange Pause eingelegt, dann kam er jetzt mit Deadpool und Wolverine mit If wieder und jetzt muss ich mal sagen, die Filme waren, also Deadpool und Wolverine ist okay im Kino, zu Hause verliert er schon deutlich vom Charme und If fand ich wirklich nicht gut. Deswegen, die Vergleiche, weiß ich nicht, hinken für mich ein bisschen, weil das sind auch andere Schauspieltypen. Ryan Gosling ist sicherlich deutlich wandlungsfähiger. Ich sagte ja schon, Aaron Taylor Johnson ist nicht der größte Charakterdarsteller, aber er hat, finde ich, durchaus eine vorhandene Präsenz. Rino, wo bist du, wo hakt es bei dir bei Aaron Taylor Johnson? Wo bist du raus? Oder wo sagst du, da fehlt noch was für die A-Lister?
Schwer zu sagen. Ich glaube, der braucht einfach mal ein gutes Skript und dann kann er mal zeigen, was er auch spielen kann. Das ist halt hier ein bisschen verschenkt. Ich bin allerdings hier bei Crane auch bei dir, dass die Eröffnungssequenz im Gefängnis fand ich tatsächlich sehr stark. Die fand ich recht gelungen und dann kommt halt diese Rückblende in die Jugendzeit, die meiner Meinung nach zu lang ist eigentlich. Und dann werden wir wieder in den richtigen Film reingeworfen und dann fragt man sich, Moment, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade die Handlung? Was sind die Stakes? Was muss gemacht werden? Was sind die Motivationen? Und zu dem Zeitpunkt gibt's das eigentlich überhaupt nicht. Und da war ich dann irgendwie raus und da fängt er sich irgendwie auch nicht mehr.
Ja. Ich fürchte, das liegt auch ein bisschen daran, dass die 3D-Drehbuchautoren so dieses berühmte Stückwerk dabei haben. Also mal hast du so Figuren, die andere Figuren charakterisieren, indem sie ein Gespräch führen und du hast das Gefühl, gut, da kommt ein Exposition-Dump, da kommt die Motivation, da kommt so eine kleine Charaktervertiefung. So, ja, das hast du doch immer mit deinen Eltern gemacht und so. Ja, jetzt haben wir es verstanden, gut, das haben wir auch verstanden. Aber ich gebe dir völlig recht, ich finde der Film gerät gehörig ins Stottern, wenn er irgendwann versucht, diese wirklich sehr random auftauchenden Figuren, wie zum Beispiel auch ein Alexander Nivola, den jetzt unsere HörerInnen vielleicht noch kennen als Pollux Troy in Face Off oder auch in dem dritten Jurassic Park, der dort einer der vier ist, die den Sohnemann retten sollen. Das ist alles irgendwie bekannte Gesichter und die tauchen so in Szenen auf und dann sind die einfach da und dann werden sie erst so im Nachklaps, wird ihnen so ein bisschen gar nicht Fleisch gegeben, aber sie haben dann halt Momente, sie haben so Dinge, die, wo du dann, ach so, der ist das. Also bei der Figur beispielsweise von Alexander Nivola, da habe ich irgendwann gedacht, ach so, und das soll der wahrscheinlich sein. Und dann gibt's eine nächste Szene und da wird dann auch gezeigt. Also das ist, wie gesagt, ich glaube, es ist auch in den Trailern drin, deswegen ist es kein Spoiler. Ich meine, der hat dann halt das Kennzeichen Rhino auf seinem Auto und dann denkst du, ach so, das soll Rhino sein, okay. Und dann nach und nach entblättert sich das Ganze aber auch wirklich nicht subtil oder irgendwie besonders geschickt, sondern einfach mit 2, 3 Szenen, die zeigen, was ihn so ausmacht oder ausmachen soll vielmehr. Und ich habe halt ganz lange das Problem gehabt, dass ich gar nicht weiß, was will der Film jetzt eigentlich erzählen? Also will der jetzt irgendwie mehrere Bösewichte mit unterschiedlichen Motivationen in Stellung bringen? Da gibt's dann auch noch einen weiteren Auftragskiller, der da auf die Bildfläche tritt. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, das ist alles so irgendwie es hat keinen homogenen roten Faden für mich gehabt.
Nein, und es ist auch dieses Sony-mäßige Verheizen von Figuren. Da ist jetzt Rhino drin. Da ist den Foreigner kannte ich nicht tatsächlich. Mhm. Der ist mit dabei. Gibt noch ein paar weitere. Mhm. Die sind jetzt halt für klassische Spider-Man-Gegner. Also wenn man weiß, dass sie jetzt sowieso mit denen nichts mehr machen wollen, dann ist das ja in Ordnung. Aber jetzt mal angenommen, das sollte irgendwo hinführen oder so, dann muss man diverse Charaktere einfach schon mal von der Liste streichen, die man dann später verwenden kann. Das ist irgendwie schade. Ich weiß nicht. Also das braucht's auch gar nicht. Hat's jetzt Rhino da unbedingt drin gebraucht? Nee. Ich weiß es nicht. Ich bin, wie gesagt, die können ja machen, was sie wollen, weil es der letzte Film ist und von daher spielt sowieso nichts
gemacht haben.
Ja, das wissen wir jetzt, aber als Kinogänger und umso schlimmer ist das, weil du da halt dann reingehst und weißt, es spielt sowieso nichts mehr der Rolle irgendwie. Und es ist sehr schade. Aber auch das funktioniert nicht. Da hätten sie sich lieber halt auf einen oder zwei konzentriert. Ich hätte auch irgendwie besser gefunden, wenn die Russell Crowe-Rolle irgendwie ein bisschen ausgefleischter wäre. Das, ja. Das ist schön, was er da macht. Und
no pun intended.
Und dass sie dann die Story in eine Richtung drehen mit ihm, ist auch cool, aber das hätte man mehr vertiefen können. Diese Vater-Sohn-Beziehung auch mit seinem Bruder, das ist eigentlich so als Charakterdrama, ist es gar nicht so verkehrt, wenn man das ordentlich gemacht hätte. Und da musst du auch nicht noch drei weitere Superschurken da reinquetschen. Nivola fand ich jetzt in seiner Präsenz als Schauspieler tatsächlich teilweise relativ beeindruckend und auch ein bisschen angsteinflößend hier und da. Und dann wird das leider wieder ein bisschen zunichte gemacht mit ein paar ganz komischen Entscheidungen. Und als Rhino hat er halt auch immer dieses doofe Rucksäckchen auf, was winzig klein ist und was auch einfach wirklich ein bisschen albern ist.
Zero, kannst du unser Stückwerk, unser Flickenteppich der Handlung, bist du da auch dabei? Oder sagst du, nö, also Handlung ist aber sowas eh egal, ich will Action sehen und darauf habe ich mich fokussiert und gewartet.
Ich hätte gern gute Action gesehen und habe ich ja leider nicht.
Nochmal die Frage, also war dir jetzt die Handlung oder hast du die Handlung als Hauptproblem ausgemacht oder warst du da total fein und hast gesagt, nö, das ist schon okay, was sie uns da präsentieren?
Wir drehen uns da ja im Kreis, du hast ja auch mehrfach, der Anfang ist ja wirklich eigentlich für so ein Ding, für ein Origin gut gemacht, mit der Familienproblematik. Und hätte er das weiter ausgearbeitet, hätte er auch vielleicht eine gute Story entwickeln können, aber das macht er halt nicht und setzt halt wieder bei irgendeinem Bösewicht neu an, was gar nicht passt erstmal, was sich auch nicht richtig zusammenspielt, nicht vernünftig. Und darum ist es halt, wie du gesagt hast, ein Flickenteppich und das ist halt dann schon nervig und das nimmt dann auch einfach die Bereitschaft da, die ganze Zeit ehrlich zuzugucken und zu warten, was passiert denn jetzt als nächstes. Dann sitzt man halt ein bisschen gelangweilter da und sagt, okay, komm, was schmeißt du jetzt als nächstes für einen Knochen hin und löst den nicht richtig auf. Und ja, das ist so Stückwerk, ist schon das richtige Wort dafür.
Ja, und dann tritt ja auch in diesem toxische Männlichkeit zeigenden Dramenaspekt oder in der Dramenhandlung dann ja auch nur eine Frau als Gegengewicht auf, nämlich die von Ariana DeBose gespielte Calypso, die dann auch am Anfang eingeführt wird in der Rückblende, die wir oder die Rino als zu lang empfunden hat. Und dann sehen wir sie als Erwachsene, dann ist sie eine Anwältin, die irgendwie am Anfang so eine Grabesrede hält für eine Kollegin und man hat so das Gefühl, das ist so eine stand-tall, aufrichtige Staatsanwältin. Dann kommt aber raus, nö, die ist Anwältin und Klienten sind auch manchmal etwas Halbseiden. So hatte ich mit dieser Figur, also ja, das ist eine hübsch anzusehende Frau und ich finde, das darf man im 21. Jahrhundert auch 2024 noch sagen, dass die also gut aussieht. Viel mehr zu tun hat sie aber meiner Meinung nach nicht. Oder habe ich einen Kontraredner, der sagt, hast du falsch gesehen, Timo, das war ein ganz immersives Charakterdrama, was um Calypso gesponnen wird. Rino.
Nö. Ich kenne halt Calypso auch noch als Spider-Man-Gegnerin hier aus dem wunderbar 90er McFarlane-Comic aus Torment, der so richtig trieft vor 90er Jahren Comics, das ist ganz großartig. Da ist sie halt echt so eine Schamanin und so eine Hexe irgendwie. Und hier ist sie die Anwältin, die auch ein bisschen was auf dem Kasten hat. Aber überzeugend ist sie leider auch nicht. Also man gibt ihr halt auch nicht viel. Wie gesagt, das sind alles irgendwelche Antagonisten, die keinen Protagonisten dazu haben.
Ja, das ist, glaube ich, echt ein Dilemma.
Habt ihr beide ihren letzten Film gesehen auf Amazon?
Nee.
House of Soil?
Nee.
Da ist sie so eine Köchin, geht so ein bisschen in die Horrorrichtung. Da spielt sie sich aber den Arsch ab. Und da dachte ich auch, boah, die Frau, sie kann ja ein bisschen was. Der Film ist dann so okay, ne? Aber da dachte ich mir so, oh, die ist gut. Und dann habe ich gehört, die macht da jetzt mit. Da dachte ich auch, okay, die wird ja bestimmt eine größere Rolle kriegen und da viel zu tun haben. Ja, wir haben ja gesehen und gemerkt, kriegt sie ja anscheinend nicht leider. Aber das Drehbuch ist, glaube, das können wir schon mal das größte Problem ausmachen vom Film.
Ja, und irgendwie, also jetzt muss man ja mal sagen, so, wenn du dann irgendwie nichts zu erzählen hast oder dich für eine Sache entscheidest, dann mach es doch halt vollständig. oder dreh halt die Regler hoch. Und jetzt hat der gute J.C. Chandler zum ersten Mal so richtig, also in die Vollen schöpfen können bei einem Studiofilm. Denn man darf nicht vergessen, Netflix da zu der Zeit, ist ja dann auch schon wieder 6, 7 Jahre her, dass der Film entwickelt wurde, Triple Frontier. Und der war natürlich auch mal fürs Kino geplant. Und da hat er schon das erste Mal dreistellig was machen dürfen. Aber vorher jetzt mal so zum Vergleich, Margin Call gerade mal 3,5 Millionen gekostet. All is Lost, schätzt mal so 9 Millionen. A Most Violent Year waren dann schon 20 Millionen. Aber jetzt hat von diesem Film keiner sonderlich viel Erfolg am Boxoffice gehabt und dennoch darf er mit seinem fünften Film nochmal 130 Millionen ausgeben und sich ein bisschen austoben. Aber Zero, wie sehr tobt er sich denn deiner Meinung nach auf der Leinwand aus?
Ja, die CGI-Artists haben versucht, sich auszutoben. Es hat nicht so ganz geklappt, weil es sah nicht gut aus, ne? Und wir können es ja immer wiederholen. Es kommen noch 2, 3 Action-Szenen, wo ich sage, ja, die hätten deutlich besser sein können, wenn man das CGI so ein bisschen ausblendet. Sind da auch ein paar gute Ideen, ne? Wo so 2 Personen auf diesem Auto stehen. Das kann cool sein. Das kann wirklich ganz cool sein. Wenn das besser aussehen würde, glaube ich, dann zieht das auch. Aber diese große Gefängnisszene, die war ja gut gemacht. Und davon halt noch 2 Szenen mehr hätte ja gereicht, die halt auch noch ein bisschen reinballern und im Kopf bleiben. Aber alles andere geht halt so rein, geht auf der anderen Seite wieder raus und dann sagt man, okay, ist jetzt vorbei. Ja, was habe ich jetzt hier gesehen? Und ja, ich glaube, also viel Geld muss man jetzt natürlich auch zugutehalten, ist durch den Writer's Strike natürlich auch draufgegangen. Ne? Da haben sie bestimmt auch nochmal Nachdrehs zwischengeschoben, wenn er nochmal verschoben wurde. Aber der hatte bestimmt vorher trotzdem seine 90 Millionen, die er ausgeben durfte.
Mhm.
Und da hätte ich jetzt auch wirklich mehr Schauwerte erwartet, als die, die uns gegeben wurden. Also das eine mit, was sind denn das? Ochsen? Ochsen sind das, ne? Nee, Büffel.
Büffel, genau.
Büffel. Und das, also der hatte schon so ein paar Szenen, die an den König der Löwen Trickfilm erinnert haben, wo auch viele Büffel laufen und da im König der Löwen sind Gnus. Du guckst mir so fragend an, weißt du noch, wo die da runterlaufen?
Ich weiß zum einen nicht, worauf du hinaus willst und zum zweiten bin ich jetzt schon gespannt, wie Rino das sieht, weil du hast ja schon sehr harsch jetzt gesagt, das CGI und die Bilder sind dich so, also waren schlecht für dich. Rino, war das auch für dich durchweg ein schlecht aussehender Film?
Na, das Problem ist, dass bei Craven bei der Thematik schon mal viele Tiere zu sehen sein müssen.
Ja.
Da gibt's Löwen, da gibt's Büffel, da gibt's andere Tiere. Die werden jetzt halt bei sowas mit Computertieren gelöst, weil das in erster Linie wahrscheinlich einfacher ist, weil die dann genau machen, was man möchte und weil das natürlich dann auch eventuell weniger kostet.
Tierwohl dient jetzt mal, um Tierwohl Peter ein bisschen zu sponsern
natürlich,
hier.
Natürlich, das Problem ist, dass man das als Zuschauer leider merkt und dass es daher nirgends überzeugend ist. Dieser Löwe ist nicht überzeugend, Büffel sind nicht überzeugend. Auch wenn die gut gemacht sind, man sieht schon, dass da Budget reingeflossen ist. Das ist jetzt nicht so, als wäre das super schlechtes CGI oder so, aber es ist halt sofort als CGI erkennbar. Sogar wenn ein Löwenkopf als Trophäe an der Wand hängt, der bewegt sich nicht. Du erkennst den trotzdem als CGI und das nimmt halt einfach jede Präsenz. Die haben keine Präsenz, die Viecher. Und auch wenn dann später irgendwie Mauern eingeschossen werden und Felsbrocken und Mauertrümmer auf Leute runterprallen, auch die haben keine Präsenz und überzeugen nicht. Und deswegen sind diese Actionsequenzen leider größtenteils, bis auf das echt starke Opening im Knast, halt irgendwie kümmern die einen nicht, weil das Trickfilm ist größtenteils.
Ich gebe dir in dem letzten Aspekt total recht. Also die ganzen vermeintlichen Schauwerte des Films sind keine. Also natürlich sind, wir haben jetzt schon zum 4. Mal diese Sequenz im Knast erwähnt, weil sie einfach handwerklich inszeniert ist. Sie ist praktisch inszeniert, da ist wenig CGI-Trickse dabei. Und ich würde aber widersprechen, ich finde gerade in der ersten Sequenz mit dem Löwen, die fand ich für das Geld, also wenn man jetzt bedenkt, dass hier zahlreiche Nachdrehs angestanden haben müssen, sind 130 Millionen ja wirklich wenig Geld. Ne? Also zum Vergleich Red One, der letzte Dwayne Johnson-Film, der, glaube ich, demnächst sogar schon einfach für zu Hause im Streaming ist, der hat wohl knapp 300 Millionen gekostet. Gladiator hat angeblich 400 Millionen gekostet, also Gladiator 2. Und im Vergleich dazu war der Löwe für mich erstaunlich gut animiert und erstaunlich gutes CGI, weil er auch da eine einzelne Tierpräsenz hat. Ich gebe euch total aber recht, die Büffelherde, sobald es ins Compositing geht, wo Hintergründe und reale Figuren und virtuelle Hintergründe gemischt werden müssen und das Compositing ja quasi seinen Dienst tun muss, da sieht der Film wirklich nicht gut aus. Ich merke aber dem Film selber an, dass er immer, wenn er in der Natur ist, beispielsweise, ja, wir hatten nach der Vorstellung gesagt, es ist alles sehr grau, auch in Tansania ist es sehr grauer Himmel, aber es sieht zumindest alles on location gedreht aus. Und das fand ich schon, also da hatte ich Schlimmeres erwartet für das Geld, was er nur in Anführungsstrichen gekostet hat. Und dementsprechend kann ich da euch nicht so ganz beipflichten und muss dann doch dem Film das einräumen, so ganz beschissen wie Venom 3 sah halt nicht aus, wie ich finde.
Das mit den Locations ist ein guter Punkt. Das ist mir so gar nicht präsent aufgefallen, was natürlich eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil dann ist es auch nicht negativ aufgefallen. Aber ja, jetzt wo du sagst, hast du recht, das wirkt durchaus alles wie on location gedreht. Das gebe ich ihm. Aber gerade der Löwe und später kommt auch nur so ein Leopard vor oder so. Ja. Das sind halt auch, die haben auch, das sind so mega aufgepumpte Muckiviecher. Also die sind halt schon nicht realistisch aus irgendwie.
Proteine.
Das sind Steroidenlöwen. Ich weiß es nicht. Das mag sehr gut gemacht sein und ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und das ist in einem Film, wo alles so aus einem Guss ist, mag das vielleicht dann eher überzeugen und funktionieren. Ich finde, wenn du das dann realen Leuten gegenüberstellst, die dann mit diesen Tieren wresteln und ringen, dann ist das zwar visuell auf dem Still oder so, sieht das ganz cool aus, aber es hat halt einfach keine Präsenz und es ist so unwirklich und ätherisch und dann nimmt's mich persönlich halt auch nicht mit, weil ich nicht das Gefühl habe, dass da irgendwas an Gefahr wirklich da ist. Und deswegen hat mich der Teil halt, also die Stampede noch am wenigsten, aber auch die anderen Tiere, es funktioniert für mich leider auch nicht. Und auch diese komischen New Age Traumsequenzen, die dann da drin sind, wo du denkst, das ist so ein YouTube-Motivation-Video, so ein bisschen mit ganz komischen Farben auch und dann so Löwenaugen so drüber imposiert und so, du hast den Löwen in dir drin. Ui, ich weiß nicht.
Ey, das Schlimme, das fand ich noch gut.
Ja, dann erzähl, was hat dir daran gefallen?
Das war halt mal ein bisschen was anderes, also was du halt nicht mehr so oft siehst. Und da bin ich ja immer dafür, wenn irgendwas irgendwo drin ist, was halt nicht so alltäglich in Filmen ist, halt, okay, es ist mal wenigstens mal eine andere Idee. Ne, da gebe ich dann den Punkt für die Originalität. Nee, ihr wisst, was ich meine.
Originalität.
Genau das. Und da dachte ich so, ja geil, ne? Es sieht zwar ein bisschen aus wie so ein Peter Maffay Musikvideo, aber komm.
Was meinst du denn damit, Piero? Das musst du mir erklären. Was habe ich denn in meinem Musikvideo so gedreht? Dankeschön.
Aber nee, das fand ich halt ein bisschen interessant. Es passt dir auch nicht so ganz rein irgendwie, aber da dachte ich, oh, das ist aber nett. Es hat mich halt nicht so hart gestört. Aber ey, ja, die Action hat halt, die hat keinen Bums gehabt irgendwie. Der war leider.
Ja, also ich bin echt, folge ganz vielen Dingen bei euch und ich glaube, dem Film selber tut diese eigentlich ja, also ich finde, der Film nimmt sich dann wieder zu ernst und das Problem ist dann auch tatsächlich so ein bisschen vielleicht, dass die Vorgeschichte dieses SSU einfach uns ja auch schon so ein bisschen in so eine, ich sag mal so einen sarkastischen Blickwinkel und Betrachtung, in eine Betrachtung aus ironischer Sicht hineinmanövriert. Also ich kann mich erinnern, dass diverse Szenen sehr aufrichtig gespielt waren und auch ein Gladiator-Moment tatsächlich inszeniert war und man lacht halt unwillkürlich, weil man denkt, ja, ist schon lustig, dass in so einem Film sowas vorkommt. Dann gibt's eine Szene, es ist jetzt eine Anekdote aus der Presseverführung, da gibt es dann eine Szene, wo Alexander Nivola und der mittlerweile ja, wie ich schon sagte, recht stattliche Russell Crowe nebeneinander stehen bei der Jagd und ich beugte mich so zu meinem Sitznachbarn Finn, Grüße an dieser Stelle, beugte ich mich rüber und sagte ihm, also rein optisch könnten das jetzt auch Otti Fischer und Elmar Wepper sein, also Elmar Wepper, Ruhe in Frieden, weil Alexander Nivola sieht in dieser Szene halt wirklich aus wie Elmar Wepper. Und dann sagte Finn halt ganz trocken, ja, wenn die beiden einen Film machen würden, würde ich ihn lieber sehen. Also das war halt so, du merkst schon an dieser Stimmung, diesen Modus, in den du verfällst, dass du das halt mit so einem Sarkasmus siehst und nicht so richtig aufrichtig mit dabei investiert bist. Das legt man beim Film halt irgendwie auch nie so richtig ab. Also man sieht wirklich, dass der Film sich selber, wie ich finde, einfach über weite Strecken sehr ernst nimmt. Und diese Ernsthaftigkeit, da kann man nicht so ganz einsteigen und sie mittragen. Und ich konnte das tatsächlich nicht. Und dann tun halt wirklich nicht sehr griffig inszenierte Action-Szenen und viel CGI-Unterstützung in diesen Szenen tun dann einfach auch nicht gut. Und dann kommt als letzter Punkt für mich dann hinzu, da sind dann halt auch Drehbuchschreiber und Sätze dabei aus der Mottenkiste. Also da, wenn alle Nachbarn nehmen, also wir machen, muss man echt sagen, wir haben sehr viel geredet in dieser Presseverführung, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die gleichen Muster verfallen wie das Nicht-Fachpublikum. Das ist jetzt nicht arrogant gemeint, aber wir beschweren uns ja sehr häufig über das Publikum in Multiplexen, das sich nicht benehmen können. Und wir hatten erhöhten Redebedarf schon während des Films. Aber da merkst du halt dabei, wenn du so Sätze voraussagen kannst, die als nächstes kommen und sie sind halt wirklich nicht gut. Das ist dann so eines der vielen Probleme. Und ich habe noch so ein Ding, über das ich noch sprechen würde, das ist nämlich dieser Fred Hatchinger. Also ihr habt ja schon gesagt, so dieses Familiendrama, das finden wir alle irgendwie, das kann man ausbauen, das hätte man vielleicht auch als wahren Fokus nehmen können. Jetzt hatte ich diesen Hatchinger zuletzt als einen von beiden Imperatoren in Gladiator 2 gesehen und fand den da ultra nervig. Also der ist mir richtig auf den Sack gegangen. Und ich war zugegebenermaßen, also er spielt jetzt hier nicht eine komplett andere Figur mit einem sehr weich gezeichneten Halbbruder, aber ich muss sagen, diesmal war sein Dimitri für mich noch erträglich. Er hat so ein, zwei Momente, die dann so gaga sind, Stichwort, ich kann mich in viele Dinge verwandeln und nachmachen und interpretieren. Das sind dann so Momente, da kommt man halt auch wirklich, ich weiß nicht, ob die dann witzig gemeint sind, aber sie waren auf jeden Fall und kamen witzig bei mir an. Aber mich hat er jetzt diesmal nicht so sehr genervt wie in Gladiator 2. Und das ist dann auch wieder ein Punkt, den ich auf die Habenseite des Films schiebe. Wie war das bei dir, Zero? Ich muss ja sagen, Joseph Quinn war nicht eindeutig besser in Gladiator 2, aber ich fand Fred Hatchinger schon wirklich schlimm. Also wie war das diesmal bei dir?
Ich fand die beiden Kaiser, also für die Goldene Himbeere haben sich beide auf jeden Fall sehr stark nominiert in Gladiator 2. Mhm.
Und hat Hatchinger noch eine weitere Kerbe jetzt durch den Film da reingemacht für dich? Oder ist das für dich in Ordnung?
Nein. Also ich finde, das hat er okay bis solide gemacht. Ist ja halt jetzt auch nicht die Überrolle gewesen. Aber er war ein guter Bruder. Aber bevor wir bei den Schauspielern weggehen, habt ihr den Jungen erkannt? Den Jungen, ich wollte gerade Dimitri sagen. Nee, den Jungen Craven.
Nee.
Levi oder Levi Miller von Better Watch Out ist das der Junge gewesen. Nie gesehen.
Gar nichts.
Einer der besten Weihnachtshorrorfilme überhaupt. Schon mal als kleiner Nebentipp für alle. Den fand ich auch wieder relativ stark. Der hat nicht so viel zu tun, aber den finde ich immer sehr solide.
Okay. Gibst du noch den Punkt oder noch einen Punkt auf die Habenseite? Noch was
auf die Habenseite.
Es ist ja nicht so viel, wie wir festgestellt haben. Wir biegen mal so langsam in Richtung Fazits ein. Ich habe auch gar nicht mehr viel auf dem Zettel. Es fällt halt nur wieder auf, ne? Drei Drehbuchautoren, drei Score-Beteiligte, einer davon Benjamin Walfisch, und mir ist nichts im Ohr geblieben. Ich kann mich an kein Thema erinnern, kein Gänsehautmoment, der irgendwie musikalisch erzeugt wird oder sogar unterstützt werden konnte. Da
natürlich
war nichts dabei. Na, erzähl.
Natürlich. Wenn Fred Hatchinger
da kann das Score aber nichts für.
Changes von Black Sabbath singt, weil er ja Stimmen so nachmachen kann und auch das nicht überzeugend ist, weil das halt einfach der Originaltrack mit Ozzy Osbournes Stimme ist und man auch sieht, dass das overdubbed ist. Nicht mal das funktioniert. Aber Changes von Black Sabbath ist in den Film. Das ist halt doch ein Highlight.
Und Harry Styles. Also das Lied von Harry Styles ist ein Banger, finde ich immer. Also das sind schon Momente, die bringen halt, wie ich schon, diese Stimmung, das unterstützt dann eher, dass du diesen Film dann auch nicht ernst nehmen willst, weil du halt denkst, okay, was sucht das da drin? Also ich weiß, was sie mit dieser Figur, wir bleiben jetzt aus Spoilergründen da ein bisschen kryptischer. Wir wissen so ein bisschen, was sie da erzählen wollen. Aber ich frage mich halt, kann man das nicht anders erzählen, ohne da ins Alberne abzudriften, denn diese Musiknummern sind schon albern und da ist halt auch einer der besten Sprüche in diesem Film. Das ist jetzt ein milder Spoiler, aber wenn Russell Crowe einen seiner Mafia-Kollegen fragt, irgendwie, ich übersetze mal, du magst Tony Bennett nicht. Man sollte keinem Menschen trauen, der nicht Tony Bennett mag. Das ist dann schon ein Schmunzler und Lacher in der ganzen Reihe von uns gewesen. Also muss ich schon sagen, vielleicht sogar der beste Moment des ganzen Films. Neben der, wie gesagt, erwähnten Gefängnisszene. Ja, habt ihr noch irgendwas auf der Liste, was ihr unbedingt auf dem Herzen habt und loswerden wollt? Ich habe nämlich ehrlich gesagt nichts mehr.
Nö, ich habe den Jungen gelobt. Ja, alles durch.
Der Junge muss an die frische Luft.
Ich muss an die frische Luft.
Weißt du, der Junge. Ja, sehr schön. Rino, dann erzähl doch mal als Fazit, würdest du jetzt einen Kinobesuch ultimativ empfehlen? Wie schneidet bei dir Kraven the Hunter letztendlich ab?
Ich würde überraschenderweise ultimativ das nicht unbedingt empfehlen. Ich würde sagen, wenn ihr was anderes vorhabt, dann sagt jetzt das nicht ab für Kraven. es ist halt, selbst wenn es nicht eine erzählerische Sackgasse wäre, selbst dann nicht. Es ist, wie gesagt, es ist ein Origins-Prequel, dem der Blockbuster fehlt dazu. Und so für sich alleine funktioniert das halt einfach leider gar nicht.
Fair point. Zero, wie sieht's bei dir aus?
Also ich war nach dem Anschauen des Films etwas harscher und habe das als den dümmsten Scheiß betitelt, den ich ja gesehen habe. Dann habe ich meine Jahresliste durchgeguckt und muss sagen, das war doch eine ganz große Lüge. Ich habe viel dümmere Sachen gesehen.
Viele. Ich war bei einigen dabei.
Ja. Und aber trotzdem würde ich den halt auch nicht empfehlen. Das ja war ganz ehrlich, da ist so ein Ding. Auf dem Streamer klappt der gut, da kann man sich den mal geben, aber dafür jetzt auch wirklich auch noch Geld auszugeben, um zu wissen, es geht eh nicht weiter, weil warum soll ich eine Origin von irgendwas gucken, wo dann nach keine Story weitergeführt wird? Das ist saudumm. Nee, Leute, muss man nicht machen, um es abzukürzen. Lass mal lieber. Mhm.
Ja, ihr merkt schon, also die beiden gehen mit einer sehr negativen Grundhaltung rein. Das kann ich nicht so ganz teilen. Ich finde, nach Venom 3 ist das hier ein Film, der aufsteigende Form zeigt. Ich wiederhole mich, die erste Stunde hat mir nicht sehr gut, aber die erste Stunde war ich an Bord. Die mochte ich. Ich mochte den ganzen Aspekt, was das Jagen angeht, weil das nicht, weil das so tolle Paraphrasen sind und so Kalendersprüche à la Dominic Toretto, die da vor allen Dingen Russell Crowe absondert, sondern ich mochte so die Stimmung, die dort eingefangen wird. Ich würde gern von J.C. Chandler so einen Film à la The Ghost in the Darkness sehen, wo es rein ums Jagen in der Wildnis gehen würde. Also da hat er den Vibe. Superheldenfilm kann er leider gar nicht, meiner Meinung nach. Da ist einfach, weil normalerweise würden wir auch in seiner Besprechung über die Bösewichte sehr exorbitant oder sehr ausführend oder sehr, sehr ausgiebig, meine ich, reden. Das tun wir ja nicht, weil wir halt über ganz lange Strecken gar nicht wissen, wer ist jetzt eigentlich der richtige Bösewicht. Und das ist halt nicht irgendwie komplex erzählt oder besonders kreativ, sondern das ist wirklich einfach ziellos. Also das Drehbuch hat keinen roten Faden für mich und weiß eigentlich gar nicht so recht, was es erzählen will. Schauwerte fürs Kino eher überschaubar, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn der Film für eine Comic-Verfilmung relativ günstig war. Ich bin ganz bei euch. Ich denke auch, dass der nicht seinen Schnitt machen wird an der Kasse. Wobei man bei Venom 3, ich habe es jetzt nochmal im Vorgespräch ein bisschen geguckt, der hat schon fast 500 Millionen eingespielt und es sollte doch gelacht sein, wenn Kraven the Hunter nicht zumindest so Madame Web kassieren sollte im Jahresabschluss. Aber so richtig viel liefert er nicht an Mehrwert für einen Film, der in den Kinos erscheinen wird, das muss man ehrlicherweise sagen. Also zweimal, sagen wir so, eher negativ, bei mir eher gemischt. Müsst ihr selber wissen, ob ihr dafür ins Kino gehen wollt oder nicht. Wie gesagt, Chance dazu habt ihr ab dem 12. Dezember 2024, kurz vor Weihnachten. Da könnt ihr Kraven the Hunter im Kino sehen. Uns könnt ihr nicht im Kino sehen, noch nicht, aber uns könnt ihr unter anderem bei YouTube sehen, wenn ihr unsere Podcaster hört, oder ihr könnt unser Videomaterial mal bei Instagram erblicken, wenn wir welches veröffentlichen. Ihr könnt uns aber vor allen Dingen auf unserem nicht mehr so ganz so neuen, aber auf unserem sehr dicht bevölkerten Discord-Server könnt ihr uns joinen, mit uns reden, diskutieren, abstimmen über Namensgebung für die Movie Cannibals. Ihr könnt abstimmen über Meisterwerk oder nicht bei 7, der im Januar die Best of Cinema-Reihe wieder komplettieren wird. Da seid ihr also mit uns in Interaktion und auch mit unserer Community. Da einfach mal in den Folgen oder in den Shownotes schauen und dem Link folgen auf dem Discord-Server, ihr könnt bei Instagram und bei X uns weiterhin kommentieren und mit uns interagieren. Bei Threads sind wir neuerdings und ansonsten den Zero kennt ihr von Extra Portion Film heißt es auch, ja, ne?
Der neue
Instagram-Account, ja, genau. Ja. Und den Rino, den kennt ihr sowieso. Mich kennt ihr vielleicht auch. Schreibt uns einfach immer gerne, gebt uns Feedback. Wie hat euch Kraven the Hunter gefallen, wenn ihr im Kino wart? Oder habt ihr den tatsächlich geskippt und auf die wahrscheinlich in 6-7 Wochen Veröffentlichung im Heimkino, ob ihr da warten werdet? Ich bin sehr gespannt. Ansonsten hört ihr den Zero gefühlt gerade in jeder zweiten Besprechung, weil der wirklich, also gefühlt schläft er im Kino momentan, habe ich das Gefühl.
Bei Kraven schläft.
Ruhe. Ach, das war das Schnarchen hinter mir. Ja, okay, alles klar. Ich verstehe. Gut, das erklärt einiges. Schön. Ja, ansonsten haben wir in den nächsten Wochen noch einiges vor. Es gibt noch Mufasa, also ein bisschen Lion King Prequel. Es gibt noch Sonic the Hedgehog 3. Also wir haben noch eine Menge am Start. Da einfach immer bei uns im Podcatcher am Ball bleiben. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Jungs, ich bin ansonsten durch. Ich wünsche euch, falls wir uns nicht mehr hören und unseren HörerInnen von meiner Seite aus schon mal, weil ich glaube, mich werdet ihr nur noch mal beim etwaigen Jahresrückblick hören, wünsche ich den HörerInnen schon mal ein paar schöne Festtage, frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit im Kreise der Lieben und Familie und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich meinen beiden Mitstreitern natürlich auch. Ich bin jetzt still, ich habe nämlich genug geredet. Ich gebe Zero das vorletzte Wort und der Rino hat das letzte Wort.
Ich überlege gerade, habe ich irgendwo schon mal frohe Weihnachten gewünscht? Bestimmt. Aber ich bleib dabei. Frohe Weihnachten. Habt einen guten Rutsch. Und ja, ihr hört mich wahrscheinlich eher, als ich euch hören werde. Tschüss.
Ja, genießt das Jahresende. Bis nächstes Jahr oder vorher. Mal gucken. Ich gehe jetzt warten, bis mein Craven's Last Hunt Comic Paperback geliefert wird und lese vielleicht nochmal Tormund vorher. Dankeschön, tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.